Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Zwei Zimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Ich wollte kurz die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken, dass so viele mittlerweile den Podcast hören und das werden täglich mehr, also an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön. Was erwartet uns heute? Ich bin nach Münster gereist und zwar habe ich den Geschäftsführer der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH getroffen und das ist Dr. Oliver Altenhövel und wir kannten uns auch schon. Wir haben gemeinsam an einem Immowelt Impuls Event teilgenommen, eine schöne Talkrunde, damals noch zu dem Thema mit Worten verführen, wie Eigentümer zu Kunden werden. Und heute wollen wir über das Thema Experte sprechen. Und das hat großen Spaß gemacht. Mehr dazu im Podcast. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Olli, danke für die Einladung hier in Münster.
Hallo Harald, ich freue mich total, dass du da bist. Und ich habe schon erfahren, du kennst Münster. Also von daher war das eigentlich ein Nachhausekommen für dich, glaube ich zumindest.
Ja, ich kenne Münster ein wenig. Meine Cousine hat hier mal studiert. Ich habe hier Veranstaltungen schon gehabt, an die ich mich gerne erinnere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht. Wir sind ja hier in der Volksbank, aktuell in einem sehr schönen Raum, danke dafür. Ich kam rein und dachte, Moment, hier ist irgendwas falsch. Also nackter Beton, total stylisch, urbaner Flair, dann musste ich mal aufs WC, Graffiti an der Wand. Das musst du mir erklären. Ist das der Weg, den die Volksbank jetzt aktuell geht?
Ja, das ist der Weg, den die Volksbank aktuell geht, weil wir unsere bisherige Hauptstelle komplett nachhaltig umbauen. Du kannst da gern vorbeigehen. Das Gerüst drumherum, also die Außenfassade steht noch, da drin ist nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir diesen Standort hier angemietet und haben den auch im Industriestyle gelassen. Und bisher haben wir nur Lob dafür bekommen. Und hast mir auch nicht geglaubt, wir haben hier schon einen Rave gemacht. Hast gefragt, ihr? Ja, wir haben das gemacht und zwar mit unserer jungen Kundschaft. Also wir sind von irgendwo 1800, schlag mich tot, aber wir sind modern, wir sind heute, wir sind hier.
Okay, das heißt also, diese Location erstmal aus der Not geboren, hier eingezogen. Hat euch das jetzt inspiriert für die neue Location, die ja wahrscheinlich nochmal neu umgebaut wird, da einiges von dem Flair mitzunehmen oder bleibt man bei den alten Dingen, die sich bewährt haben?
Nee, wir nehmen wieder Nachhaltigkeit, das, was wir hier haben, unseren schönen Kubus, den du auch schon gelobt hast, den nehmen wir mit, der wird auseinandergeschraubt, wieder zusammengeschraubt und dann steht der in den neuen Räumlichkeiten. Wie heißt das? New Work, glaube ich, ne? Und wir wollen ein Quartier und wir werden ein Quartier schaffen, wo die Leute hinpilgern werden. Ich glaube, so heißt das. Und da werden auch nicht nur wir sitzen, also die Volksbank und die Immobiliengesellschaft, sondern viele andere Büros werden sich dort niederlassen. Und deswegen haben wir nachher ein Quartier, wo die Münsteraner und die Münsterländer hinwollen.
Ja, ich glaube nicht, dass meine Mutter sagen würde, du Harry, so nennt die mich, ich muss mal noch zur Bank pilgern. Das kriegen wir bei ihr nicht mehr hin, aber vielleicht bei den jüngeren Leuten. Sag mir mal ganz kurz, Bank? In Zukunft, wie wird das aussehen? Weil bei mir die Filialen größtenteils alle einfach mal schließen, weil viel online passiert. Aber es gibt natürlich auch noch Dinge, wo Beratung willkommen ist. Und dafür muss es ja dann auch noch Locations geben. Wie sieht die Bank der Zukunft aus? Wo geht's für euch hin?
Ich habe auch eine Mutter.
Und sicherlich sogar.
Und wahrscheinlich sagt die genauso wie deine Mutter auch, gut, dass ich noch eine Filiale habe. Wie lange habe ich die noch? Da es nicht so viele Mütter oder Klientel ist, die immer hingeht, ist die eine oder andere Dienstleistung umgestellt worden. Wir haben schon lange ein Telefon, also auch Mütter können telefonieren. Damit können wir fast alle Dienstleistungen abwickeln. Wir haben Online-Banking, also es wird auch bei uns, wird moderner, es ist modern. Das heißt, wir nutzen die neuen Wege. Und man macht Chat letztendlich. Also wir hätten uns ja auch virtuell hier unterhalten können, haben wir Gott sei Dank nicht gemacht.
Nein.
Bin ich total froh drüber. Aber wenn ich nur kurz was eben abschließen will, dann reicht das. Und du wirst es mir nicht glauben, die häufigste Frage letztendlich, die gestellt wird beim Telefon, ist, wie ist mein Kontostand?
Das meinst du nicht ernst?
Doch, das meine ich leider ernst. Ich habe mich mit dem zuständigen Mitarbeiter darüber unterhalten, was die häufigste Anfrage ist. Wie ist der Kontostand?
Ja.
Und ich finde, da ist doch vorteilhaft, dass man anrufen kann und nicht mehr bei der Filiale vorbeigehen muss.
Aber wächst sich das mit der neuen Generation nicht raus? Also ich weiß, ich versuche meinem Vater seit 10 Jahren zu erklären, da war er erst 65,
du musst nicht zu dieser hölzernen Urne fahren, um dort einen Überweisungsträger einzuwerfen. Und es ist auch vollkommen sicher, wenn du das online erledigst, er ist bis heute nicht davon zu überzeugen und nimmt diese Fahrt gerne in Kauf. Das ist eine andere Generation.
Ja, und du hast es selber gesagt und das ist vielleicht manchmal auch als Vorwurf an uns gemeint, das wächst sich aus. Ja, zum Glück stellen wir uns auf das Auswachsen ein. Ne? Also wir sind jetzt anders präsent, weil sonst würden wir die neue Generation, die ja da ist, nicht mitnehmen.
Genau.
Wir dürfen die alte nicht verlieren, deswegen gibt es aber halt sogenannte zentrale Orte nochmal. Oder ganz modern, wir haben einen Bankbus, der fährt durchs Geschäftsgebiet. Der ist einmal die Woche da. Muss der für deine Mutter jeden Tag da stehen? Oder so wie der Wochenmarkt, den gibt es meinetwegen immer freitags, ist der Bus am Dienstag da.
Ihr habt einen Bankbus.
Ja, also nicht
mobile, mobiles Office, mobile Bank-Location.
Ja, wir kommen zu dem Kunden, wir sind Bank unserer Region und wir sind in der Region nicht mehr mit einem Gebäude, sondern mit einem mobilen Gebäude, was dann der Bankbus ist.
Total verrückt.
Ja.
Aber ich möchte auf eine Sache zurückkommen. Du hast es gerade schon erwähnt. Schön, dass wir hier gemeinsam sitzen, face to face. Ich finde auch, in einem Gespräch, wenn man persönlich gegenüber sitzt, kann man besser lesen, kann man sich besser unterhalten. Das geht auch remote, ist aber nur die halbe Miete, würde ich sagen. Und in dem Fachbereich, wo du dich bewegst, im Bereich Immobilien, glaube ich, ist das auch nochmal mehr gefragt als bei den üblichen Geldgeschäften, oder?
Gebe ich dir voll und ganz recht. Ich gebe dir aber ein Beispiel mal aus unserer Mitarbeiterschaft nur. Wir sind ja mittlerweile roundabout 60 Leute. Wir haben ein Geschäftsgebiet, Umkreis um Greven, jetzt nicht Münster, 150 Kilometer im Radius. Wenn ich jetzt alles immer nur in Präsenz machen würde, ich glaube, dann würden wir nur auf der Straße sein, klimatechnisch ein Desaster. Also kann ich die Leute dank eine Teams, Zooms oder wie sie heißen, also da gibt es ja viele Anbieter, zusammenziehen, besprecht mit denen eine halbe Stunde und dann geht wieder jeder auseinander. Deswegen bin ich dankbar, dass wir diese Sachen haben. Deswegen ist es gut, dass wir das auch den Kunden anbieten können. Und ich gebe dir recht, ich kann dir auch ein Beispiel geben zu dem, was du gesagt hast. Ich mache ja auch einen Podcast, kommen wir vielleicht ja später
noch. Kommen wir noch zu, bestimmt.
So, da hatte ich letzte Woche einen Anruf. Der hat gesagt, ich habe alle Folgen gehört, die es zum Thema Wohnbleiben gibt. Sie brauchen mir keine Frage mehr zu beantworten. Ich weiß alles. Also super Vorqualifizierung. Aber ich hätte gerne Ihre persönliche Empfehlung auch noch. Der hat Gott sei Dank Empfehlung gesagt und nicht Ratschläge, weil ich sage, Ratschläge sind auch Schläge. Und dann habe ich mich nur noch kurz mit dem darüber unterhalten, was denn wo wie ist. Und ich kann dir sagen, der hat eine Entscheidung getroffen, der hat einen Abschluss gemacht. Also von daher brauchen wir genau diese Mischung. Ich nenne das Vorqualifizierung. Aber du hast ja auch, um deinen Podcast nochmal zu nehmen oder der von der Immowelt, mit Jürgen Michael Schick darüber gesprochen.
Richtig.
Ich glaube, da geht es um das Thema Persönlichkeit. Und die ist schlachtentscheidend. Er hat da einen Prozentsatz genannt. Können ja alle, die jetzt zuhören, sich dann die andere Folge nochmal anhören.
Gerne mal reinhören. Ich würde den Link auch nochmal gerne in die Shownotes packen. Wir hatten ein Gespräch mit dem Jürgen Michael Schick und das war wirklich sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, und wir brauchen diese Persönlichkeit und deswegen glaube ich, dass unser Job total attraktiv ist, wer mit Menschen arbeiten will.
Genau, also der gute Mix wird es auch für die Zukunft sein, denke ich. Und zu dem guten Mix gehört es auch, dass du morgens ab und zu wahrscheinlich oder auch immer in die Filiale kommst. Und da unser Podcast ja Zwei Zimmer Küche Talk heißt, gibt es immer die Frage, wie ist denn dein Start in den Tag? Meiner war heute, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, relativ einfach aufgestanden, Kind in die Kita und dann aus dem Kölner Bereich hier rüber nach Münster gefahren. Also kein Sport, kein nichts. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich mache auch nicht jeden Tag Sport, aber meine Tochter hat mich zum Schwimmen wieder motiviert. Das habe ich in meiner Jugend sehr viel gemacht und von daher schwimme ich zumindest einmal die Woche. Morgens haben wir ein Topbad mitten in Münster. Das ist so ausgerichtet, dass man in die Sonne schwimmt. Und von daher sind das begeisternde, ich weiß nicht, 1000 Meter schwimme ich da und danach geht's los, da bin ich hochmotiviert für den Tag. Das mache ich nicht jeden Tag, das brauche ich auch nicht jeden Tag, weil ich es in den Arbeitstag halt auch mit einbauen muss. So startet mein Tag am besten.
Ja.
Und ich muss auch sagen, wenn ich im Wasser bin, ist gut, davor, die Zeit ist doch noch schwer.
Okay, aber im Normalfall gibt es dann einen Kaffee bei dir, gibt es irgendwelche Routinen, liest du eine Zeitung, machst du sofort das Handy an, wie sieht das bei dir aus?
Den Kaffee trinke ich erst im Büro, weil man mir gesagt hat, 90 Minuten nach dem Aufstehen soll man warten. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann 90 Minuten warten. Zeitung lese ich eher dann doch über die digitale Medien, um mich ein Stück weit zu informieren, was ist in der Welt los. Das ist im Moment eher der Fokus, aber was ist auch lokal, und ja, das gehört dazu. Und dann geht's los, dann geht's an die Arbeit, und da gibt's Aufgabenlisten, die werden schön abgearbeitet.
Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, Münster. Wenn du nicht in Münster wärst, gäbe es eine andere Stadt, in der du gerne leben würdest? Oder bist du überhaupt Münsteraner?
Ich fange mal mit dem zweiten an. Früher hätte ich immer gesagt, ich bin Hiltrupper. Das versteht jetzt keiner. Hiltrup ist ein Vorort von Münster. Die sind halt in den 70er Jahren eingemeindet worden. Ich habe das gute Glück, ich habe eine hervorragende Frau heiraten dürfen. Die ist Münsteranerin. Also sage ich jetzt, bin auch Münsteranerin. Oder eigentlich sage ich, bin Kreuzviertler. Das ist wieder ein kleines. So denken Münsteraner. Die andere Frage fand ich viel interessanter. Ja, wenn ich nicht hier wohnen würde. Es gibt für mich zwei Standorte.
Ich bin gespannt.
Südtirol, das wäre relativ nah, traumhafte Gegend.
Ja.
Oder ich würde nach Vancouver gehen.
Ups.
Warum nach Vancouver? In Vancouver kann man alles machen. Da kann man segeln das ganze Jahr. Okay, vielleicht im tiefsten Winter nicht mehr. Da kann man aber Snowboard fahren. Die haben zwei Haushänge und die haben eine vorgelagerte Insel. Da kann man immer mit dem Rennrad rumfahren. Finde ich eine Traumstadt. Beide Standorte haben leider jeweils einen identischen Nachteil. Unsere Freunde sind nicht da. Also werden wir schön in Münster bleiben.
Ja, ein Kollege von mir ist auch ausgewandert nach Kanada, und den habe ich neulich nochmal getroffen. Der sagt, du, ich werde sicherlich nicht zurückkommen. Hat mir dann auch einige Vorteile genannt, die er da hat, und ja, der bleibt dann da. Jedem das Seine. Also wir bleiben erstmal in Münster. Eine Sache, die mich noch interessiert, du beschäftigst dich ja hauptsächlich mit Immobilien. Wenn du dich selber beschreiben würdest, was wärst denn du so für eine Immobilie? Wärst du ein imposantes Stadthaus, ein gemütliches Reihenhaus oder ein Loft in der City? Schwierige Frage, ich weiß. Ich sehe gerade ein großes Fragezeichen über Olivers Kopf.
Ich glaube, am liebsten wäre ich so ein Tiny House.
Ein Tiny House?
Ja.
Was sind denn die Vorteile des Tiny House?
Ja, das ist
praktisch,
übersichtlich.
Ja.
Und ich stelle mir das halt auch so vor, dass ich nicht nur in dem Haus lebe, sondern davor gehen kann auf die Terrasse und da scheint die Sonne.
Ich verstehe.
So stelle ich mir das eher vor.
Ja.
Ansonsten wäre ich, glaube ich, wie viele andere auch am liebsten halt ein Penthouse. Ne? Da kann man schön weit gucken, etc. Ist alles auf einer Ebene. Aber ich glaube, ich fühle mich eher wohl in so einem Tiny House. Dann kann ich auch, und das, ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Deswegen musste ich so lange überlegen. Dann mach ich zu und dann gehe ich auf Reisen wieder. Also das würde mich viel mehr interessieren als so ein großes Haus. Immobilie.
Okay, ich habe es ja in Anmoderation schon gesagt, du bist Doktor, du bist Geschäftsführer, du bist auch Podcaster, sprechen wir gleich nochmal drüber. Gibt es irgendetwas, was man vielleicht noch nicht über dich privat weiß? Kriege ich ein Geheimnis rausgekitzelt?
Das eine verrate ich nicht.
Genau das möchte ich wissen, Oliver.
Okay, dann machen wir das als Aufgabe. Also das World Wide Web vergisst ja nichts.
Ja.
Man könnte ja mal nach Stichworten suchen oder auch bei ChatGPT mittlerweile oder die anderen auch. Gesicht des Jahres in Münster. Und da muss man schon in die 90er Jahre gehen. Und wenn man da was rausfindet, viel Spaß beim Lachen.
Gesicht des Jahres in den 90er Jahren, und da einfach mal googeln. Wir werden das machen, und auch diesen Link werde ich gerne in unsere Show.
Den findest du nicht.
Wir werden sehen.
Ich habe in meiner Jugend in fast allen Diskos in Münster gearbeitet, und in der Zeit, das gebe ich dann noch als Ergänzung dazu, vielleicht findet man das raus. Ich habe eine schöne Reise gewonnen nach Südfrankreich.
Okay, Leonie, also die Dame, die auch mit der Produktion und dem Inhaltlichen hier beschäftigt ist, deine Aufgabe, schau jetzt schon mal nach, ob du da was findest, vielleicht kannst du das gleich nachreichen. Ja, dann sage ich jetzt mal danke für den kurzen privaten Einblick, aber wir wollen natürlich auch über das Thema sprechen. Expertentum ist ein großes Thema. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokativ formuliere, ist eigentlich heute fast jeder Experte. Manche sind noch nicht mal für ein Thema Experte, sondern grundsätzlich erstmal Experte, wird also relativ inflationär genutzt. Meine Frage an dich, ab wann ist man überhaupt ein Experte? Wenn man sich mit einem Fachgebiet einfach nur gut auskennt, oder gehört da ein bisschen mehr dazu?
Ich glaube, es gehört ein bisschen mehr dazu. Also erster Punkt hast du schon gesagt, man muss sich sicherlich auskennen. Ich glaube, zusätzlich sollte man es auch praktisch umgesetzt haben, also nicht nur theoretisches Wissen haben. Und ich glaube, ganz wichtig ist, nicht man selber muss das wissen, dass man oder meinen, dass man Experte ist, sondern andere Menschen müssen der Ansicht sein, ja, der hat die Reputation dafür, der hat diese Kompetenz. Ich glaube, erst dann ist man ein Experte. Ansonsten ist man ein Experte für sich.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Darf man sich denn selber Experte nennen oder ist das letztendlich ein Titel, der von außen kommt?
Ich glaube, dass man sich Experte nennen darf. Besser ist aber, der kommt von außen. Ich glaube nicht, dass der gesetzlich geschützt ist oder so. Also da kann ich mir definitiv nicht vorstellen.
Ja gut, also es muss natürlich auch von außen bewertet werden. Sonst bei der ersten Keynote oder beim ersten Thema, wo man als Experte eingeladen ist, würde man ja natürlich dann auch auffliegen. Ist ja logisch. Also man muss schon wissen, worüber man spricht. Ja. Oliver nickt. Jetzt hast du ja einen Doktortitel. Dürfen wir fragen, in welchem Bereich du promoviert hast?
Ich habe promoviert in Betriebswirtschaftslehre. Und zwar über, oh, da hätte ich auch erzählen können, über das Nachkaufmarketing im textilen Einzelhandel. Also nicht über Immobilien. Aber damals habe ich schon über Nachhaltigkeit und Redistribution, also die Rücknahme von Sachen geschrieben.
Okay.
Und das war 1999. Also ich schmunzel da immer noch drüber, dass ich eigentlich meiner Zeit voraus war und kann gar nicht verstehen, dass mein Buch nicht so ein Bestseller geworden ist. Hätte ich auch erzählen können. Also du kannst mal eins haben.
Wie bist du in den Textilbereich gekommen? War das so dein Start ins Berufsleben?
Ja, es war mein Start ins Berufsleben. Ich habe vorher Mathematik und BWL studiert. Ich habe einen guten Abschluss gemacht in BWL, hatte die Chance halt zum Promovieren. Mich hat mein Doktorvater gefragt, willst du das nicht machen? Der hat mich auch gut geködert, vielleicht hört er sich das auch an. Der hat gesagt, in 2 Jahren bist du fertig. In 2 Jahren war keiner fertig. Wir hatten ein praxisbezogenes Projekt mit dem dualen System. Und um es ganz ehrlich zu sein, es war eine Riesenchance, in Münster zu bleiben. Das wollte meine Frau und ich, wir wollten in Münster bleiben. Das war eine super Chance auf Verlängerung Münster.
Und meine Frage deshalb, Doktortitel klingt erstmal klangvoll, hilft das tatsächlich im Tagesgeschäft oder ist das mehr so Zierde? Arbeitest du mit dem Doktortitel oder stellst du dich ohne Doktortitel vor?
Ich stelle mich ohne Doktortitel vor. Ich weiß gar nicht, ob es helfen würde. Es ist nice to have. Bei manchen Menschen, die auch diesen Titel haben und sehr viel Wert darauf legen für ihr eigenes Ego etc. Und dann ist schön, wenn man sagen kann, schönen guten Tag, Herr Kollege.
Ja, ne? Aber ist nicht zwingend notwendig,
muss ich sagen. Nein.
Also mit Expertise ausschließlich, ohne Doktortitel, kommt man auch weit.
Vielleicht an der Stelle, und das ist, finde ich, eher noch viel interessanter, unsere Bank, die ist nicht nur mit Rave jung, sondern wir haben hier eine Dudes-Kultur. Aha. In unserer Immo haben wir schon lange eine Dudes-Kultur und ich glaube, dass sich das dahin auch entwickelt wird. Und dann könnte vielleicht sogar ein Doktortitel eher ein Handicap sein, es sei denn, man wird gesagt, ja, dann musst du zu unserem Doc gehen oder so. Ne? Also,
hätte man von der Bank auch nicht erwartet, Du-Kultur? Hätte ich als letztes erwartet.
Ja, haben wir schon ein paar Jahre. Der einzige Nachteil ist, wir haben halt ein paar Haralds. Ja. Also welchen meinen wir denn jetzt?
Habt ihr wirklich?
Na, also weiter vorne ist so Andreas. Der ist ganz weit vorne. Also ich weiß nicht, wie viele wir davon haben. Mhm. Das ist manchmal hilfreich, wenn man doch den Nachnamen dazu schreibt.
Okay, alles klar. Vor- und Nachteil, Du-Kultur, gerade im Banken- und Immobiliengeschäft, ist da nicht direkt so die Distanz weg? Und hat das nicht auch Nachteile?
Ich sehe keine Nachteile. Wir haben flache Hierarchien hier. Bin davon überzeugt, das ist viel einfacher mit dem Du. Und man kann trotzdem auch kritisch halt, Du, das sehe ich gar nicht so. Das kann man auch liefern. Für mich ist eher wichtig, dass diese Hierarchie halt auch viel flacher geworden ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das geht einher mit dem Du. Mhm.
Okay, du hast es gerade gesagt, gestartet im Textilbereich. Wie bist du dann letztendlich in den Immobilienbereich gekommen?
Ja, irgendwann war ich dann ja doch fertig mit der Doktorarbeit. Nee, das hat ganz gut geklappt. Nach 3 Jahren war ich fertig. Zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch unser erstes Kind, Tom. Und dann hieß es halt richtiges Geld verdienen. Vorher ist das irgendwie kleine Mark. Ja, und dann hatte ich die große Aufgabe, einen neuen Job zu suchen. Und meine Frau hat gesagt, er darf es nicht nur hier bundesweit und international suchen. Guck bitte auch mal hier in der Region. Und ich hatte bei einem Marktbegleiter von jetzt von uns, ich habe ja zwischendurch einmal gewechselt, jemand kennengelernt, der dort Geschäftsführer ist, hat dort ein Vorstellungsgespräch mit zwei Vorständen sogar dabei. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich diesen Menschen sehr wertschätzte, schon allein in diesem ersten Gespräch. Und dann hatte ich von einem weiteren Arbeitgeber hier in Münster halt ein Angebot und dann habe ich den nochmal angesprochen auf der Messe, Baumesse, die damals war. Ich hätte ein Angebot, ich bräuchte, wenn er mich haben will, sofort ein Angebot, also einen Vertrag. Mhm. Und den hatte ich am nächsten Tag auf dem Tisch und dann bin ich da hingegangen. Die dachten, ich wäre nach 3 Jahren weg. Ich bin dort nicht nach 3 Jahren weg. Ich bin nach einer späteren Zeit weg. Habe dann nochmal wegen Wettbewerbsklausel so eine kleine dankbare Zeit gehabt. Jetzt plaudere ich hier schon ein bisschen, vielleicht zu viel. In der Zeit, wir sind ja beim Thema Experte, habe ich mich dann als Experte nochmal weitergebildet. Ich bin Immobilienfachwirt in der Zeit geworden. Habe in Freiburg in 9 Monaten 4 Semester gemacht. Also eins war ich nicht da, aber habe trotzdem eine Prüfung geschrieben. Und danach habe ich bei der Volksbank angefangen und man hat da auch eine Argumentation, es kommt auf die Reihenfolge der Farben an und deswegen fühle ich mich hier sehr wohl. Das macht hier sehr viel Spaß, wir haben was Großes aufgebaut und so war mein Einstieg in Immobilien und geprägt sicherlich vielleicht eher durch meinen Vater, der hat sich immer für Immobilien interessiert. Da habe ich einiges mitbekommen und ich konnte verbinden so eine Interessenslage mit der Stadt Münster, mit einem super Mentor und da bin ich dem bis jetzt sehr dankbar für.
Und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit Immobilien? Wie viele Jahre?
99 habe ich angefangen.
99 hast du angefangen, also weit über 20 Jahre. Es geht auf die 30 Jahre zu. Jetzt hast du gerade gesagt, nochmal eine Ausbildung gemacht, einige Monate. Du bist jetzt Experte und dafür auch bekannt für Immobilien. Wofür genau siehst du dich im Immobilienbereich als Experte? Ganzheitlich oder gibt es da schon noch irgendwelche Inseln, die du bedienst?
Ich würde mich als Experte bezeichnen für eher Koordination. Also ich habe ein Netzwerk, was ich anzapfen kann. Das ist einmal intern und dann extern auch und das koordiniere ich. Das wäre so der Punkt. Ob ich Experte noch für Neuerung, Innovation bin, weiß ich nicht. Aber da leiden, also in Anführungsstrichen, ne? Da leiden meine Mitarbeiter drunter. Jetzt hat er schon wieder eine neue Idee. Ne? Ich glaube, dafür bin ich bei denen der Experte. Und was du gesagt hast für ein Thema, baute bei meinen Mitarbeitern, bin ich Experte für das Thema Wohnbleiben. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, da wird jemand hinzugezogen, das mache ich aber total gerne und um vielleicht aus dem Job rauszugehen, in dem Freundeskreis bin ich glaube ich der Experte letztendlich genau für diese Erbsachen. Wie regle ich was etc.? Es vergeht keine Party, wo irgendwann nach einer halben Stunde genau dieses Thema da ist, wie machen wir das weiter? Und das macht mir auch sehr viel Spaß, weil ich finde, das ist ein großes Thema, wo die Erblasser und die Erben frühzeitig, nämlich zu Lebzeiten, dann sind es keine Erben, über Schenkung sprechen sollen.
Man muss sich ja so einen Expertenstatus letztendlich auch erarbeiten oder den auch entwickeln. Jetzt hast du selbst einen Podcast, Fachpresse, Website, Siegel für viel Sichtbarkeit aufgebaut. Was würdest du sagen, welche Kanäle sind für Makler im B2B-Bereich am effektivsten? Was würdest du nutzen?
Also B2B wäre für mich LinkedIn ganz wichtig. Also das wäre für mich eigentlich der entscheidende Kanal. Das würde ich auch vor Instagram halt noch reinpacken oder Meta allgemein. Und das andere ist eher das Lokale letztendlich. Da rutschen wir aber dann zu Konsumenten halt auch. Da wären wir dann auch bei Print, bei den lokalen Medien etc. Aber für Business, glaube ich, ist LinkedIn entscheidend. Ich bin ja Referent auch bei der Geno Akademie. Da habe ich dann auch meine Business-Leute halt drumherum, das wäre Netzwerk, bei der ADG auch. Oder wenn ich halt, ich glaube im Business nach vorne will, dann müsste ich eher bei den, jeder Makler hat ja eine Software, dort bei diesen Tagungen präsent sein. Da haben wir uns ja auch mal gesehen, da warst du mal mit dabei. Und ich glaube, wenn ich auf dieser Bühne da stehe, dann werde ich auch als Experte wahrgenommen. Also das wäre aber Business to Business.
Okay, und wie sähe es im B2C-Bereich aus? Was würdest du sagen, sind da die richtigen Kanäle?
Klar müssen wir da auch digital sein, das habe ich gerade schon gesagt. Aber wenn wir dann über deine Mutter nochmal sprechen, ich behaupte, die hat eine Papierzeitung. Also müssen wir dort präsent sein. Ich muss in dieser Zeitung vielleicht auch von den Zeitungen selber angesprochen werden als Interviewpartner. Also wie sieht die Wohnungspolitik aus etc. Dann habe ich es, glaube ich, schon echt gut erreicht für die Konsumenten. Und meine Lieblingszeitschrift, das vielleicht auch Tipp für alle, die als Makler hier zuhören, Haus und Grund. Ja. Da war ich ehrenamtlich mal 12 Jahre im Vorstand tätig und von daher weiß ich die Altersstruktur, zumindest von dem Verein, wo ich war, die ist 60 plus, also im Durchschnitt. Also und das finde ich schon faszinierend. Und da sollte man reinkommen. Dort konnte man Anzeigen schalten und das kann man super mit Advertorials halt ergänzen, mit Tipps. Und wenn man dann so eine Kolumne da hat, dann erreicht man dort genau seine Zielgruppe. Und warum glaube ich das so? Mein Vater war da auch immer Mitglied und eine Zeitschrift hatte der immer auf dem Wohnzimmertisch liegen. Und das war Haus und Grund. Deswegen, da würde ich reingehen.
Und welche Inhalte würdest du da präsentieren, um eine besondere Kompetenz auch zu zeigen, dass das dann auch wirklich funktioniert und klickt?
Das ist ja abhängig von meiner Zielgruppe. Also die sollte man schön clustern und entsprechend dieser Zielgruppe muss man sich Themenfelder suchen. Das hatte ich jetzt schon einmal erwähnt. Also ältere Zielgruppe ist für mich ganz klar. Da gibt es Angebote, Verrentung, Teilverkauf, Rückmietverkauf, Seniorendarlehen, also Immobilienverzehrkredit. Dann hätte ich schon mal eine Reihe dazu. So, dann ein ganz großes Thema auf der anderen Seite ist sicherlich Steuern. Auch schwierig, ganz schwieriges Thema, dürfen wir nicht beraten, kann ich aber jeweils sagen, ich berate das nicht, sondern ich informiere nur. Also könnte ich da aktuell eine Reihe wieder machen, lineare AFA, degressive AFA, degressive AFA-Veränderung, Sonder-AFA auf einmal. Und wenn ich dann noch meine Immobilienangebote, insbesondere bei der degressiven AFA und bei den degressiv und gleichzeitig Sonder-AFA halt noch damit reinbaue, dann kriege ich auch die Käufer und Bauträger sprechen mich vielleicht auch an, weil er sagt, okay, der weiß, was QNG-Zertifizierung ist, also kann ich dem auch mein Projekt geben. Noch mehr?
Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Impuls. Jetzt haben wir über Haus und Grund gesprochen und dass du das präferierst. Was kann ich noch für meine Sichtbarkeit tun? Weil das ist ein bisschen monothematisch, wenn ich mich nur darauf verlasse. Wie kann ich mich noch ein bisschen breiter aufstellen, um sichtbar zu sein?
Ja, was kann man machen? Webinare? Veranstaltung, also vor Corona gab es das nur in Präsenz, dann war auf einmal zack Corona da, von heute auf morgen hatten wir alle Präsenzveranstaltungen in Webinarform, die machen nicht so viel Spaß, kann ich sagen, weil man ja kein Feedback von den Teilnehmern bekommt, aber ich kann die Dinger aufnehmen, ich kann die auf meiner Homepage halt einbauen und damit habe ich letztendlich ein Produkt, was dauerhaft benutzt werden kann. Daneben stelle ich letztendlich die Ratgeber, die kann man zukaufen, die kann man selber schreiben. Da springe ich gleich vielleicht nochmal. Und dann, das haben wir halt dann auch gemacht, ist das mit dem Podcast. Das ist vielleicht total schwer, ne? Das kriege ich doch nicht hin. Es ist aber ein Medium, wo ich alle Themen, die ich schon mal habe, nochmal aufkochen kann. Und das wäre für mich auch der wichtige Punkt. Also das, worüber wir heute sprechen, habe ich ja bei der Genua Akademie auch schon mal erzählt. Und da hat mir jemand gesagt, ich habe keine Zeit dafür in meinem täglichen Business. Ne? Dann wird gesagt, ja, du hast dafür ja Zeit. Ja, wir waren auch mal nur 12 Leute und dann haben wir das auch gemacht. Ich bin davon überzeugt, ich muss nicht alles neu machen. Und dank künstlicher Intelligenz kann ich ein Thema, was ich für die Zeitschrift Haus und Grund geschrieben habe, kann ich in einen Ratgeber umformulieren. Kann ich formulieren in die Instagram-Story und sage nur letztendlich, der künstliche Intelligenz schreibt mir das dafür. Und das hast du am Anfang so ein bisschen gesagt, jeder meint, er ist ein Experte dafür. Ich sage an der Stelle, ich muss der Experte sein, um beurteilen zu können, hat künstliche Intelligenz Steuer, degressive AFA und Sonder-AFA richtig geschrieben. Und wenn ich das nicht kann, dann schicke ich den Artikel nicht raus. Wenn ich das aber beurteilen kann, weil ich mich dafür interessiert habe und auch nochmal verifiziert habe, dann haue ich den raus. Aber nicht nur bei Haus und Grund, sondern gebe den an die Zeitung, mache einen Instagram-Post draus, habe vielleicht Monitore, wo ich das auch darstellen kann, mache eine Podcast-Folge. Vielleicht habe ich auch erstmal meinen Experten, und da habe ich einen Steuerberater eingeladen, der mir das erklärt hat. Mit dem habe ich ein Skript, und das hat er geschrieben, und dann kann ich es aber weiter nutzen.
Ja, man könnte ja auch fast sagen, wie in vielen Bereichen, Expertise ohne Sichtbarkeit ist ja wie ein Bestseller, der irgendwie nie gedruckt wurde. Das heißt, man muss schon sicherstellen, dass das Wissen auch irgendwie nach draußen kommt. Und da gibt es ja mittlerweile viele, wie du gerade schon gesagt hast, auch einfache Möglichkeiten. Podcast kann man sich ja auch trauen. Da kommen wir direkt jetzt zu deinem Podcast, der, glaube ich, mittlerweile auch schon über 100 Episoden hat. Seit wann produziert ihr diesen Podcast, das Immobilien A und O?
Aus dem Kopf heraus, glaube ich, Herbst 2021. Wir sind über 100 Folgen. Ich freue mich über jeden, der sich das anhört. Und an dieser Stelle, wir reden ja hier vielleicht eher mit Maklern. Hört euch das alles an, kupfert das ab. Ich mache das auch. In Englisch hört sich das schöner an, mit Benchmarken wir mal. Ne? Das habe ich auch nur gemacht. Hier dann den Tipp auch nochmal, das haben wir falsch gemacht, aber deswegen fehlen die Folgen mittlerweile. Nehmt erst 7 Stück auf und schaltet als erstes den 7. und nicht den 1. Das ist aus einer Laune entstanden. Meine Frau hat nur noch Drosten gehört.
In der Corona-Zeit?
Ja, jetzt hört sie einen anderen, Markus Lanz halt. Und haben gesagt, ey, du musst irgendwie in diese Gruppe mit reinkommen.
Ja.
Meine Kinder haben mir so eher so Scheinwischer gezeigt. Wir waren, weiß ich noch, in Groningen, und ich habe gesagt, ich mache das. Und das war eine Aufgabe damals mit unseren Auszubildenden Adrian Bartos, den ich auch herzlich grüße hier drüber. Der hatte neben seiner Ausbildung eine Spezialaufgabe, Podcast mit mir zu erstellen, zu schneiden. Und der hat nachher gesagt, ey, in meiner Ausbildung habe ich so viele Leute kennengelernt, Experten. Vielen Dank, dass ich die echt kennenlernen durfte. Und das hat super gemacht. Der ist mittlerweile, macht er seinen Weg im Vertrieb. Der kam nicht aus Münsterland, sondern Richtung Ruhrgebiet. Und ich glaube, dass der da einen Top-Job macht. Und die Eingangstür war, glaube ich, auch weiter offen. Dank super Beteiligung, Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung beim Podcast.
Inhaltlich, um welche Themen geht's da? Wie würdest du den Podcast beschreiben? Was besprecht ihr da genau?
Es muss immer Bezug haben zum Immobilien-Thema. Und ich habe manchmal vielleicht auch ein bisschen rumgetrickst mit der Adam Riese Show. Ja, die ist nichts mit Immobilien, das ist ein Münster-Thema, aber die findet statt in einem Hotel. Also habe ich den Hoteldirektor mit dazu genommen, da haben wir auch über Hotelimmobilien gesprochen. Da geht es um Förderung, da geht es um Energie, da geht es um Wohnen bleiben. Da machen wir die 10 Fehler beim Privatverkauf. Und auch da gilt es wieder, das wiederholt sich. Ich mache den Grundstücksmarktbericht jedes Jahr. Wir haben hier Kreis Warndorf, Kreis Steinfurt, Münster. Ja, da gibt es eine Vorlage. Und das mache ich doch nicht jedes Jahr neu.
Okay. Wie viele Menschen hören deinen Podcast? Kannst du das sagen aktuell?
Wir sind, also ich bin eher bei Abspielungen halt. Und weil das ist genau das Thema. Ich werde das oft gefragt. Das erzähle ich jetzt auch nicht genau. Es gibt 2 Einschränkungen. Also deine Mutter wird sich die Themen eher anhören zu Wohnen bleiben, weil sie das eher betrifft. Jüngere Leute hören sich an Fördermittel für junge Familien. Die interessiert nicht Verrentung, weil sie gar nichts verrenten können. Und wir sind mittlerweile bei 5-stelligen Abspielungen. Und das Interessante ist, ich sehe, welche Zielgruppe das ist. Das ist ein bisschen alterslastig. Ich habe aber auch ein paar Jüngere. Das ist auch gut, weil die beraten vielleicht die Älteren. Ich hole mir sehr viele Informationen von meinen Kindern halt auch. Und deswegen müssen wir auch die Klaviatur der Altersgruppe halt insgesamt spielen.
Ist der Podcast für dich auch ein Akquise-Tool?
Ich glaube, das ist ganz klar ein Akquise-Tool. Mich rufen ja Leute an und sagen, sie sind doch der Podcaster, und das habe ich mir angehört. Wir wollen das gerne mit ihnen machen. Das sagt nun nicht jeder. Eins ist aber entscheidend. Wir haben damit ein Alleinstellungsmerkmal mehr geschaffen fürs Münsterland. Es gibt einen anderen großen Player, der, ich sag mal, konzernweit das hier, und der sogar auch in der Stadt Münster sitzt, nur der hat wesentlich weniger Abspielung, behaupte ich mal. Der hat wesentlich weniger Folgen, und bei mir kriegt man die ganze Klaviatur. Also das wird weiterempfohlen. Und das Witzige ist, ich kann sogar sagen, der ist international, wird der gehört. Der wird in 20 Ländern gehört. Aber Harald, nur 1%. Und wir haben Freunde in Singapur, und der sagt mir, ich höre deinen Podcast jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre. Das ist witzig, das ist so ein bisschen kleines Lob.
Ja, man kann das in den Analytics auch ganz schön sehen. Wer hört sich das alles an? Von wo hört er sich das an? Seid ihr denn auch mehrsprachig unterwegs? Übersetzt ihr euren Podcast via KI dann auch ins Englische?
Gute neue Idee, nein.
Okay, also der bleibt erstmal bei euch Deutsch. Jetzt hast du uns gerade gesagt, wie du die Resonanz auf dem Podcast misst, natürlich über die Analytics. Gäbe es da auch Themen, die du dir für unser B2B-Publikum gut vorstellen könntest? Was würdest du sagen, wäre da wirklich interessant?
Ich glaube, dass da sind Themen drin, wie beispielsweise die 11 Fehler beim Privatverkauf. Die sollten sich alle Makler anhören, ob dich mal und den, das kann man ja mit Skripten etc., dann hat man eine super Vorlage für sich selber. Das wäre das Erste, was ich mir definitiv als Makler anhören würde. Und das eine oder andere, was allgemeingültig ist, wie ich gehe nochmal auf Steuern oder auf Fördermittel etc., das kann ich auch abkupfern, das ist nicht nur für Endkonsumenten, das ist auch für Makler, die es machen können. Und ganz witzig, ich habe einmal in so einem Webinar das auch vorgestellt und habe das auch angeboten den Maklern, die dort in dem Webinar waren, und ich hatte nur eine Rückmeldung von einer weiteren Maklerin, weil ich gesagt habe, ich mache das gerne mit anderen auch, ich brauche nur ein gutes Thema. Und die hat mich angerufen, sie wäre Maklerin und macht Homestaging. Den haben wir zusammen gemacht und der ist mittlerweile auf ihrer Seite auch und von daher gebe ich die Dinge auch gerne frei. Also ich vermarkte nur im Münsterland, die kommt aus Stuttgart, die tut mir nicht weh.
Verstehe. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wenn man so etwas als Experte oder als Expertin wie ein Podcast macht, da muss man ja so ein bisschen extrovertiert sein. Das ist ja auch nicht unbedingt für jeden etwas. Kann man denn auch Experte sein, wenn man nicht die große Bühne sucht?
Ja, kann man sicherlich. Man muss aber, also das, was du sagst, dann hat man ja eine Schwäche. Ne? Also man geht nicht so gerne auf die große Bühne.
Ist das eine Schwäche? Würde ich nicht sagen.
Doch, das ist eine Schwäche. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich stärke weiter meine Stärke oder arbeite an meiner Schwäche, weil es vielleicht ein limitierender Faktor ist. Und ich behaupte mal, es gibt unterschiedliche Menschen, wie sie auf der Bühne agieren. Da hattest du mit dem, ich glaube, es war auch bei Jürgen Michael Schick mit drin, mit Farbe etc. Er ist rot, ne? Hat er gesagt. Ich habe auch Rotanteile, ja. Das sind die vielleicht die Extrovertierten. Ich bin aber, man könnte auch sagen, schizophren. Ich habe einen extrem hohen blauen Anteil auch. Und ich sage meinen Leuten hier, als auch meinen Kindern, sie müssen es lernen, vor Menschen zu sprechen. Und ich muss doch nicht als erstes die große Bühne nehmen, wie bei dir in Aachen, sondern ich kann mir doch eine viel kleinere Gruppe erstmal besorgen. Also ich mache eine Kundenveranstaltung, da sitzen 20 Leute. Vielleicht auch nur 10. Das ist doch familiär. Und da teste ich das erstmal. Und davor kann ich doch das Gleiche schon mal geübt haben mit meiner Familie da vorne. Es ist aber ein Riesenhebel. Und ich gebe dir an der Stelle noch mal was anderes. Das ist vielleicht viel entscheidender. Ich muss nicht Experte für alles sein. Das bin ich ja auch nicht. Das will ich mir gar nicht anmaßen, sondern ich hole mir ja Experten. Und ich glaube, du kennst genug Speaker, heißen die ja mittlerweile, die haben ein Thema.
Eine Stunde lang.
Ich wiederhole nochmal. Ein Thema, eine Stunde lang. Und ich habe einen gesehen, den haben wir für die Bank auch eingeladen, den habe ich vor 20 Jahren gesehen.
Mit der gleichen Präsentation.
Ja, und die gleiche Optik. Der hatte auch halt ein Erkennungsmerkmal. Ne? Der mit dem ja. Das heißt, das reicht. Und ich schaff's doch wohl, dass ich diesen Ein-Stunden-Vortrag nach viel Üben im Kämmerlein runterbeten kann.
Und der entwickelt sich ja auch. Ja. Ne? Das heißt, es ist wie ein Comedy-Programm. Du musst das erstmal gibt es Tryouts. Und ich glaube, was für viele auch wichtig ist, das zu akzeptieren, Scheitern gehört auch dazu. Das ist nicht immer super gut. Und daraus lernst du dann halt. Aber das ist so eine Kultur hier in Deutschland, die nicht so wirklich gelebt wird. Ne? Bei uns muss alles immer sofort funktionieren. Es ist nicht erlaubt, vielleicht auch mal, dass es nicht so gut war und es dann besser zu machen. Das ist in anderen Ländern vielleicht auch ein bisschen anders gesellschaftlich anzusehen.
Ich kann dir vielleicht eine Anekdote noch dazu erzählen.
Bitte.
Sonst fragst du da ja immer nach, aber ich hau's jetzt mal schon mal raus, weil es vielleicht passt. Wir haben schon Amateurvideos gedreht. Ich mit meiner linken und rechten Hand, also meiner Assistenz. Wir haben uns beömmelt, wie ich das gemacht habe. Wir haben die rausgehauen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, boah, der Markt hat sich entwickelt. Mittlerweile brauchen wir professionelle Videos. Da haben wir jemand organisiert und wir haben über 1,5 Tage haben wir Videos gedreht. 14 Stück. Bang, bang, bang ging die raus. Da hatten wir verdammt viele Versprecher bei.
Klar.
Und dann habe ich denen gesagt, ich hätte gerne ein Video zu Outtakes. Und dieses Video hat er mir zugeschickt. Das habe ich mir 3-mal angeguckt in Aachen. Ich weiß genau noch, wo ich war, weil da war dieses Treffen. Und habe meinem Kollegen in der Geschäftsführung das zugeschickt. Und der schreibt mir zurück, das können wir auf keinen Fall veröffentlichen. Und ich dachte, was ist los? Am nächsten Tag habe ich den angerufen, was er denn meinte, wir könnten das nicht verwenden. Ja, das wäre ein Scherz. Und gesagt, bitte, schreib beim nächsten Mal Scherz hinter, in Klammern. Dieses Video mit den Outtakes zeigen, haben wir gezeigt, innerhalb der Bank überall und auch bei Veranstaltungen. Das lockert auf.
Macht menschlich.
Genau.
Tatsächlich. Augenhöhe also menschlich.
Auch der Experte hat Schwächen, kann was nicht. Und die haben das so super geschnitten, dass diese Outtakes sogar die gleiche Storys erzählen, aber halt mit Versprechern.
Ja, und das zeigt, nobody's perfect und man muss sich da ausprobieren und man muss sich das auch zutrauen, wie du es gerade gesagt hast. Muss nicht immer direkt die große Bühne sein, aber letztendlich nach außen zu gehen und sich zu zeigen, gehört dazu. Ohne geht's nicht, würdest du sagen.
Ohne geht's nicht.
Ja.
Also dann kann ich ein Buch schreiben. Ich habe aber nicht den Beschleuniger mit den anderen Medien, die wir gesagt haben. Also ich kann ja ein super Sprecher sein, aber ich kann kein Buch schreiben. Und das kennst du, die Story kennst du doch auch. Leute, die Speaker werden wollen, was sagt man denen als erstes? Schreib ein Buch.
Ja.
Ja. Und das Buch erzählst du nachher, immer über die Stunde. Ja.
Wir wollen an der Stelle hier in dem Podcast Mut machen. Ne? Traut euch, geht nach vorne und seid ein bisschen offener und dann wird das auf jeden Fall ein voller Erfolg. Was auch hilft, ich habe mir jetzt eure Website angesehen, ihr habt einige Siegel, ihr habt einige Zertifikate. Würdest du sagen, jetzt ähnlich zahlt ja vielleicht auch ein bisschen auf den Doktortitel ein, sind diese Qualitätsnachweise wirklich wichtig? Brauche ich die zwingend oder kann ich ausschließlich durch meine Reputation Expertise überzeugen?
Für den Start, wenn ich in diese Makelei gehe, helfen sie vielleicht. Jeder Konsument, der sich aber damit beschäftigt, weiß, die kann man noch kaufen. Ne? Also von daher sind sie schon fürs Schaufenster. Ich halte was anderes für viel wichtiger und da würde ich auch jedem Makler sagen, da muss er hinterher sein. Das sind Kundenstimmen, also Bewertungen. Und die muss ich einsammeln. Und ich behaupte mal, die haben ein viel, viel höheres Gewicht als ein Siegel. Insbesondere, wenn es sich nicht nur der Stern da steht, also diese 5 Sterne, sondern sogar eine Kommentierung. Und die muss ich einholen. Und das war für uns ein extrem großes Anliegen auch. Wir sind mittlerweile bei über 800 Bewertungen und haben immer noch 4,8. Ich bin auch froh, dass da nicht 5 steht, weil das wird uns eh keiner glauben. Und die holen wir halt ein. Und zum Teil zu einem sehr frühen Zeitpunkt hat man uns auch gefragt, warum macht ihr das? Nämlich nicht erst nach der Beurkundung, sondern schon nach dem ersten Kontakt, weil dann kann er auch uns beurteilen und vielleicht gibt er uns dann sogar 2 Bewertungen ab.
Okay, also Empfehlungsmarketing, wie du es gerade gesagt hast, positive Bewertungen, persönliche Weiterempfehlungen spielen natürlich auch mit rein. Siegel, Zertifikate, nice to have, Preise natürlich auch. Und ich habe mal recherchiert, du kennst ja sicherlich den deutschen Immobilienpreis von der Immowelt. Du hast dich da noch nie beworben mit deinem Team. Nächstes Jahr gibt es den Deutschen Immobilienpreis in Köln, im Palladium. Und die Bewerbungsphase läuft auch noch. Wäre das nicht eine schöne Gelegenheit, dich und dein Team da mal sichtbar zu machen? Ich würde sagen, Local Hero, Makler des Jahres, da gibt es ja viele Kategorien. Frage 1, warum wart ihr noch nicht dabei? Frage 2, sehen wir dich nächstes Jahr in Köln?
Frage 1, weil wir nicht mutig genug waren.
Wir haben gerade über Mut gesprochen.
Ja, ja. Weil wir hätten, ich baute mal 2 Chancen gehabt. Wir haben ein Kundenmagazin erstellt, Vita. Das hätte ich rausbringen müssen. Das haben wir 2019, sind wir in der 17. Auflage. Das ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal hier in der Region. Mit 36 Seiten angefangen. Das wäre eine super Sache gewesen, weil mittlerweile sind wir bei 80 Seiten. Wir sind bei 8.000 Euro im Druck. Wir sind bei, ich sag mal, 20.000 digitalen Kontakten. Habe ich verpennt. Ärgere ich mich heute noch drüber. 2. Chance, Podcast, habe ich auch verpennt. Ja, weil es steht, glaube ich, in den Richtlinien drin, das muss zeitlich halt auch passend sein von dem, wo man gestartet hat. Und Frage Nummer 2, nein, wir sehen uns nächstes Jahr nicht mit einer Bewerbung, aber Frage Nummer 3, wann sehen wir uns? Ich habe eine Idee. Wir haben eine neue Kampagne, die haben wir aufgesetzt. Die wird unserem Teilteam schon vorgestellt. Wir haben eine Jahrestagung, da sehen es alle nochmal. Die kommt zu früh für die Bewerbung für nächstes Jahr. Aber das habe ich mir aufgeschrieben. Da habe ich mir eine Aufgabe in unsere CRM halt reingebaut, weil ich die cool finde. Die zahlt ein auf unsere Experten, die wir haben, nämlich unsere Mannschaft. Aber nicht, wie du dir das vorstellst. Wir werden die darstellen als menschlich, der vielleicht Fehler nicht hat, aber neben dem Job auch noch ein Leben. Und ich glaube, dass wir damit unsere Auftraggeber, also die Immobilieneigentümer, als auch die, was kaufen wollen, auf eine ganz andere Art ansprechen werden. Und entweder ist es preiswürdig oder nicht.
Also verstehe ich das jetzt als Bewerbung für den DIP, also den Deutschen Immobilienpreis 2027?
Ja.
Hand drauf? Ihr seht das nicht? Er zögert.
Liebe Kollegen, ich gebe jetzt die Hand drauf.
Okay.
Ich weiß, ihr sagt, jetzt hat er schon wieder was versprochen.
Okay, Yassi, Oliver ist mit von der Partie 2027. Kannst du schon mal eine kleine Notiz machen? Und er hat ja gerade schon angeteased, in welche Richtung es gehen könnte.
Spannungsbogen, hast gemerkt. Du weißt nicht, wo es hingeht, ne? Oder?
Ja, nicht ganz. Also ich habe versucht, es zu lesen, aber du hast das schön verpackt. Wir dürfen also noch ein bisschen gespannt sein. Es wird auf jeden Fall sehr menschlich sein, wovon ich immer ein großer Fan bin. Sag mal, wenn du dir so Sachen ausdenkst, ne, so wie du das gerade präsentiert hast, oder wenn etwas Neues geschieht in dem Kontext, woher bekommst du deine Impulse? Bist du so jemand, der den ganzen Tag mit offenen Augen und Ohren sich in unterschiedlichen Foren, sozialen Medien bewegt, viele persönliche Gespräche und das alles sammelt und sich aufschreibt und sagt, ja, in die Richtung gehe ich. Woher kriegst du deine Impulse?
Ich gehe gerne auch zu Veranstaltungen halt hin. Also gerne unser Softwarelieferant, der finde ich hat eine gute Veranstaltung. Was ich auch schätze, was ich glaube ich erst belächelt habe, ist dieser ganze Bereich der Aussteller. Wenn man sich mit denen dann wirklich mal gut unterhält, kann man viele gute Dinge mitnehmen. Mein Rucksack aus Aachen war voll, zum Leidwesen meiner Mitarbeiter. Die sagen immer, ey, jetzt geht er schon wieder los, das ist doof. Und das zweite Highlight, was ich auch habe, ist der Deutsche Immobilientag. Da finde ich, sind auch immer gute Impulse. Da nehmen wir auch was mit. Und manchmal gucken wir so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Da interessiert mich dann schon ein bisschen KI. Was ist alles machbar? Wobei ich aber teilweise sagen muss, bis wir das umgesetzt haben, dauert es halt noch ein Stück. Um so ein Beispiel dazu geben, eine Sache werden wir jetzt umsetzen, das ist mit KI und Exposé schnell schreiben und auch Kartenherstellung. Da gibt es einen super Anbieter, kann auch nur jeder machen und jeder weiß, wen ich meine. Aber das nächste, was kommt, ist glaube ich diese Telefonie. Und ich glaube, wir kriegen viele identische Fragen gestellt. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Also mit der, wie ist mein Kontostand? Das kann doch eine KI beantworten, weil man da alle Sachen abfragen kann etc. Das muss halt sicherlich in dem Bereich sehr geschützt sein. Aber bei uns gibt es Standardfragen, die kann man auch einprogrammieren. Davon bin ich überzeugt und das wird auch die Zukunft werden. Und damit wird sich auch so ein Job noch interessanter gestalten, weil ich bewundere immer Menschen, die irgendwo stehen und jeden Tag nach Frage 100 Mal beantworten und auch beim 100. Mal noch freundlich sind. Das müsste doch eine KI viel einfacher können.
Sicherlich sogar. Ich bewundere das auch immer, ne? Wenn man so bei der Hotline seines Mobilfunkanbieters anruft und man merkt schon, der hat heute schon richtig was zu tun und ist immer noch freundlich. Hut ab an der Stelle. Ich möchte aber nochmal an der Stelle vielleicht ein bisschen provozierend fragen. Im Auto auf dem Weg hierhin, war es tatsächlich eine News, der Deutsche zahlt jetzt mehr kontaktlos? Da lacht sich der Skandinavier ja tot. Ne? Der Chinese übrigens auch. Du sagst gerade auch so, ja, KI, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber man könnte ja. Ist das nicht so ein bisschen am Vibe vorbei? So, sage ich mal, global galaktisch? Sind wir ein bisschen unbeweglich? Sind wir da vielleicht ein bisschen hinten dran? Ich meine, wir sprechen hier über Bankensystem, wir sprechen über Behörde. Oder ist das aus deiner Perspektive ein gesunder Ansatz, da nicht direkt über jedes Stöckchen zu springen?
Also vielleicht hast du mich auch falsch verstanden. Ich glaube, dass wir all diese Instrumente einbauen müssen.
Müssen. Mir geht's ums Tempo.
Ich glaube, wir haben ein hohes Tempo.
Mhm.
bei unserem Anbieter so einen Expertentag. Da wurde mal gefragt, wer hat wie viele Prozesse. Und wir sind jetzt ja nicht ein Franchise-Geber hier, ne? Sondern wir sind eine der größten Volksbanken und damit auch eine der größten Vermittler von Immobilien. Und es wurde gefragt, wie viele Prozesse haben wir? Wir haben über 100 Prozesse. Also versuchen dort zu automatisieren, wo wir automatisieren können. Warum machen wir das? Um Zeit für die Menschlichkeit, die persönlichen Kontakte zu gewinnen. Und deswegen wird das Thema Nummer eins sein. Mein Beispiel zur KI, vielleicht meinst du das auch nicht und verrenne ich mich hier auch, die sollen das Exposé, soll KI schreiben. Das ist aber nichts anderes, als dass ich meinen Mitarbeitern einen weiteren neuen Kollegen an den Schreibtisch gesetzt habe. Der ist neu, der ist jung, der ist unerfahren. Also liest dir bitte den Text durch. Streich einen Satz raus, ergänz ein, mach die Fehler raus etc.
Hilfsmittel.
Genau. Nur dafür ist KI da und das wird da nicht enden. Und deswegen glaube ich, nee, davon bin ich überzeugt, wir brauchen mehr Leute, die auch Bock haben zu telefonieren, sich mit dem Menschen zu beschäftigen, weil den anderen Teil, den können wir automatisieren. Das wäre meine Zielsetzung. Und das, was du gesagt hast, ist wieder vielleicht das komische Denken mit dem Bezahlen. Du zahlst nur noch ohne Bargeld, ich auch nicht. Und heute vor unserem Podcast hat unsere Bank vorgestellt, Mein Plus. Und da wird das genau auch gemacht. Du lest deine Girocard, deine Kreditkarte bei einzelnen Partnern, die wir an Bord geholt haben, auf das Kartenlesegerät und kriegst ein Cashback. So, und allein dadurch wird es immer weniger Geld geben, was bar über den Tresen geht. Und das werden wir gar nicht aufhalten können und finde ich auch gut.
Genau, also wenn wir nicht mehr telefonieren würden, wenn wir uns nicht mehr persönlich begegnen würden, dann gäbe es ja wahrscheinlich auch nicht diese wunderbare Anekdote, die du vielleicht jetzt mit Blick auf die Uhr am Ende noch zu erzählen hast, denn wir haben eine wunderschöne Rubrik und das ist, genau, Maklermomente. Hast du eine Anekdote, du hast es ja eben schon ganz kurz angeteased, über die du heute noch herzlich lachen musst?
Ja, am liebsten hätte ich das ja mit den Outtakes jetzt erzählt, aber das ist ja schon raus.
Die ist schon raus?
Das ist schon raus. Es gibt einen anderen Running Gag bei uns. Ich bin ja operativ gar nicht so tätig, ne? Weil dafür habe ich die Experten, das hast du vorhin auch gefragt. Ich war aber mal wirklich draußen und habe ein Objekt eingekauft, Fertighaus. Auf dem Erbpachtgrundstück mit einer Nachtspeicherheizung.
Wow.
Und die Autobahn war nur ein Zubringer, war so ungefähr 250 Meter entfernt. Wahrscheinlich hätten meine Kollegen gesagt, ey, ich fahre hier wieder weg. Ich habe mir den Auftrag eingesammelt. Ich habe es auch verkauft. Das ist Running Gag, weil der Wettbewerber hat sich auch drum bemüht, hat den Auftrag nicht bekommen. Vielleicht wollte er ja auch gar nicht. Aber der Mitarbeiter ist zumindest heute bei uns. Und das ist so ein bisschen Running Gag bei uns. Also wenn du schwierige Objekte hast, ne, mit ein paar Nachteilen, dann schick den Olli dahin, der macht das. Aber wollen wir den Auftrag, ist vielleicht die andere Frage.
Und gab es auch einen Moment, der dich bewegt hat, wo du gesagt hast, okay, also dafür liebe ich meinen Job. Das muss ja nicht unbedingt in der Maklerschaft sein, sondern vielleicht auch im Kontext Podcast oder Begegnungen mit Menschen.
Jeden Tag. Also ich liebe diesen Job. Ich brenne dafür. Mir macht unser Team unendlich viel Spaß. Ich bin in der Stadt, in der ich leben will und mache einen Job, der ist so vielfältig. Also heute wusste ich, was ich hier mache, ne? Aber morgen steht da auch was drin. Aber kein Tag ist wie der Tag davor. Und das, finde ich, ist das Schöne an diesem Job. Und deswegen kann ich alle nur ermutigen, in diesen Job reinzugehen. Und jetzt bin ich ja bei einer Bank. Also ich habe festgestellt, dass unser Geld so aussieht wie das von den anderen Kredit- und Bankinstituten. Aber wir verkaufen Immobilien und das ist das richtig Geile daran.
Finde ich ein wunderschönes Schlusswort und ich kann auch nur bestätigen, Oliver, wir sitzen uns ja gerade gegenüber, du bist so ein offener Typ, sehr, sehr positiv und ich sehe es ja, die anderen hören es gerade nur, ich kaufe dir das auch zu 100% ab, dass du da mit Herzblut dran arbeitest. Und ja, ich denke, es ist auch eine schöne Werbung für den Bereich, für den Fachbereich und auch für das, was du tust. Alle Links zu dem Thema gerne in den Shownotes. Nächstes Thema in deinem Podcast wird was sein, wenn ich fragen darf?
Nächstes Thema wird sein, ganz schwer, habe ich lange gesucht, kommt morgen raus. Also wenn das hier wahrscheinlich erscheint, dann ist es schon lange raus.
Ist schon da wahrscheinlich, ja.
Ja, geht um Scheidungsimmobilien.
Schöner Cliffhanger. Wer da reinhören möchte, ich packe gerne den Link zum Podcast in die Shownotes und dann können wir uns das anhören. Oliver, ich sage großes Dankeschön, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, wenn ich so auf unseren Timer gucke, wir werden uns nicht das letzte Mal gesehen haben.
Ja, wir sehen uns ja durch den Immobilienpreis.
Ja gut, das ist für mich sowieso klar, das habe ich mir notiert. 2027 wird uns der Oliver überraschen. Ich sage Dankeschön und jetzt gucken wir mal, was in Münster noch so passiert.
Harald, ich danke dir, dass du da warst und ja, meine Leute freuen sich auch. Tschüss.
Tschüss. Danke fürs Zuhören. Das war's mit der heutigen Folge von Zweizimmer Küche Talk. Und wie ich mittlerweile erfahren habe, hat sich der Olli dann doch entschieden, schon beim nächsten deutschen Immobilienpreis in Köln mit seinem Team anzutreten. Wir sind gespannt, welche Platzierung er erreicht. Es gibt viele spannende Kategorien. Den Link zum DIP packe ich euch gerne in die Shownotes. Nächste Woche ist die Expo Real. Wir sind natürlich mit Immowelt auch vor Ort in der Halle A3, Stand 225. Und in diesem Jahr werden wir dort auch Live-Podcasts recorden. Wer also Lust hat, kann uns gerne besuchen. Darüber würden wir uns freuen. Und ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Solltet ihr Experte am Markt in eurer Region sein, dann bieten wir euch unterstützend Immowelt Impuls Marktreports zum Download an. Die sind kompakt aufbereitet und mit den wichtigsten Immobiliendaten aus verschiedenen Regionen. Dafür müsst ihr euch einfach bei Immowelt Impuls registrieren. Den Link dazu auch gerne in den Shownotes. Nächste Episode dann in 4 Wochen und dann hören wir 26 Homes. Ich habe mich mit Doro Metasch in Berlin getroffen. Das war ein toller Talk. Solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Sollte euch der Podcast gefallen, gerne abonnieren, uns eine positive Bewertung da lassen, darüber freuen wir uns. Und jetzt sage ich erstmal, vielleicht bis zur Expo Real oder bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuhören, tschüss und bye bye.